Wir machen weiter bei Römer, Kapitel 15. Und bevor ich uns den Text lese, beziehungsweise bevor ich anfange, möchte ich nochmal beten. Herr Jesus Christus, du hast uns dein Wort gegeben, dass wir darin dich kennenlernen, deinen Willen finden. Und so wollen wir danken, dass wir jetzt miteinander dein Wort betrachten dürfen. Und ich bitte dich um deine Gnade, dass du wirklich jedem Einzelnen ein offenes Ohr schenkst und Gnade gibst, dass er das hört, was er von dir braucht als Speise, als Ernährung. Und möchte beten, dass du meinen Mund segnest, Herr, damit ich das weitergebe, was du willst, zu deinem Wohlgefallen. Amen.
Amen.
Römer Kapitel 15, die Verse 8 bis 13 sind heute dran. Es geht um das Thema Hoffnung. Hoffnung, ein Lebenselixier, habe ich das heute Morgen mal genannt. Hoffnung ist etwas, was Kraft gibt, was motiviert. Hoffnung hilft, standhaft zu bleiben. Hoffnung gibt Freude. Hoffnung, sie ist eine unerfüllte Erwartung, auch ohne die Gewissheit, dass sie sich erfüllen wird. So wird Hoffnung definiert. Hoffnung, zum Beispiel auf ein neues Medikament, kann einen Krebspatienten am Leben halten, weil es kurz vor dem Durchbruch steht, das Medikament wird entwickelt und es könnte sein, dass es ihm hilft. Und so gibt ihm das Lebenskraft und Lebensmut und er kämpft sich noch einmal auf. Die Hoffnung auf eine Gehaltserhöhung motiviert vielleicht, mehr, besser und schneller zu arbeiten. Die Hoffnung, das neue iPhone zu erhalten, beflügelt manche Menschen tatsächlich vor einem entsprechenden Apple Store zu kampieren sogar und rechtzeitig da zu sein, um ja nur eines dieser begehrten Geräte wohl zu erhalten. Hoffnung, ja, sie beflügelt uns, Unangenehmes zu überwinden, auf uns zu nehmen. Hoffnung für einen Gefangenen, der hofft, wegen guter Führung früher entlassen zu werden, motiviert. Als Josef, der Sohn Jakobs, im ägyptischen Gefängnis saß und er den beiden Beamten, diesem Bäcker und diesem Mundschenk des Pharao begegnet, sie ihm seinen Traum mitteilen, er ihnen ihre Träume deutet, auslegt und ihnen erklärt, was die Träume jeweils bedeuten und sie so dann aus dem Gefängnis entlassen werden. Hoffnung für Josef. Er hat sie gebeten, von ihm beim Pharao weiterzusagen, denn er säße zu Unrecht hier. Seine Hoffnung war, aus diesem Knast herauszukommen. Und er hat diese seine Hoffnung gesetzt auf zwei Beamte. Der eine wurde 3 Tage später gehängt, der andere ist wieder in seinen Dienst eingesetzt worden und hat ihn völlig vergessen. Hoffnung dahin. Er musste tatsächlich noch 2 Jahre warten, noch 2 Jahre in diesem Kellerloch bleiben, dort seine Dienste tun, die er da bekommen hatte, bis sich seine Hoffnung dann wirklich erfüllt hat. Hoffnung ist für die Gläubigen ein wirkliches Lebenselixier, ein Trank, der in Ewigkeit reicht. Weil die Gläubigen, wir haben eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung durch Jesus Christus, der auferstanden ist, der lebt und in ihm haben wir ewiges Leben. So viel als Vorgedanken, als Einleitung. Lasst mich nun unseren Predigttext lesen, Römer 15 ab Vers 8 bis Vers 13. Römer 15, 8 bis 13. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen. Dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum, lobt den Herrn, alle Heiden, preist ihn, alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. auf ihn werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Soweit der Bibeltext. Ich habe mal den ersten Punkt genannt, die dreifache Freude in Christus. Die erste Freude ist die Freude an seiner Barmherzigkeit. Darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen, beziehungsweise schon vorher sollen um der Barmherzigkeit willen die Heiden Gott loben. Dieses Darum will ich preisen unter den Heiden setzt natürlich eine Frage voraus, die Frage, warum sollen die Heiden dich preisen? In unserem Text heißt es ganz kurz um der Barmherzigkeit willen. Wenn man dieses Zitat bzw. die Stelle anschaut, aus der dieses Zitat entnommen wurde, dann ist das im zweiten Buch Samuel zu finden, Kapitel 22, Vers 50 und im Psalm 18. Da ist es auch der Vers 50, interessanterweise. Und da heißt es in meiner Bibel zumindest in 2. Samuel 22, dieses Kapitel ist überschrieben mit Davids Danklied. Und ich habe das eigentlich recht passend auch gefunden. Und letztlich nimmt Paulus uns dadurch ja sogar ein Stück weit mit hinein in das Leben von dem König David. David, er wurde von dem Propheten Samuel zum König gesalbt, als noch ein anderer König im Amt war, als es noch einen amtierenden König gab, nämlich den König Saul. Er war im Dienst und er war natürlich nicht amused, wenn er gehört hat oder wenn er davon direkt erfahren hätte, dass Samuel schon seinen Nachfolger salbt, denn er hatte die Hoffnung, dass einer seiner Söhne auf jeden Fall auf den Thron steigen würde. Aber Gottes Pläne waren eben andere. Saul, er wurde wegen seinem Ungehorsam oder wegen seines Ungehorsams verworfen. Lass mal bei der deutschen Grammatik bleiben, so gut es geht. David, er war von Gott gesegnet. Er hatte große Siege errungen, den markantesten Sieg sicher, von dem jeder gehört hat wahrscheinlich schon, ist der Sieg über diesen Philister Goliath, diesen Riesen, diesen starken Mann, der über David gespottet hat, kommst du zu mir oder bin ich denn ein Hund, dass du zu mir mit dem Stecken und der Schleuder kommst. Und er hat nicht lange gebraucht und dieser starke, große Mann lag am Boden und war tot. Über diesen Weg ist David an den Hof des Königs Sauls gekommen, hat dessen Kriege geführt. Er wurde ein siegreicher Held und er wurde vom Volk geliebt, anfangs vom König auch noch. Er hat ihm sogar noch seine Tochter zur Frau versprochen. Aber die Zeiten haben sich dann geändert. David ist nicht Sauls Günstling geblieben. Saul hat David sozusagen verworfen. Er ist sogar eifersüchtig geworden auf David, spätestens als beide von einem Feldzug zurückgekommen sind und das Volk gesungen hat, Saul hat 1000 geschlagen, der amtierende aktive König hat 1000 geschlagen, David aber hat 10.000 geschlagen. Da wirst du doch fuchsteufelswild als König, das bupfert dich doch von innen raus und du sagst, wie kann das sein, wie darf das sein, dass dieser Knabe mehr Ehre bekommt als ich, der große König, der erste König über Israel, der König Saul. Und dieser Saul, mehr als einmal wollte er David töten, wollte ihn mit dem Speer an die Wand spießen. David konnte ausweichen und es hat letztlich dazu geführt, dass er fliehen musste. Er hatte Hilfe in Sauls Sohn Jonathan. Und so wurde David vom Volkshelden zum Gejagten des König Sauls. Und erst als Saul und seine Söhne im Kampf gegen die Philister fielen, erst da wird David als König eingesetzt, inthronisiert, zunächst in Hebron und dann später in Jerusalem und kann 40 Jahre als König regieren. Diese ganze Zeit vom König David, sie war bestimmt von Kämpfen von innen, von seiner eigenen Familie, von außen, von den anderen Völkern, die sie bedrängen und bedrücken wollten. Und David ist in der Regel als Sieger hervorgegangen, weil er an Gott geglaubt hat, weil er sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Und am Ende seines Lebens, da schaut David zurück und stimmt ein Lobeslied auf den Herrn an. Und das lesen wir hier in Psalm 18 und 2. Samuel 22. Ein Lob und Danklied des König David. Ich möchte uns jetzt in diesem Kapitel 2. Samuel 22 ein paar Verse lesen, damit wir einfach sehen, wie der Herr oder wie David den Herrn bezeichnet hat, wie David vertraut war mit dem Herrn. 2. Samuel 22, die ersten 4 Verse. Und David redete zu dem Herrn die Worte dieses Liedes an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Also da war dann fertig mit Kämpfen, da war alles vorbei und David wurde aus der Hand seiner Feinde errettet. Und so fängt er dieses Loblied an. Und dann Vers 2, der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung und meine Zuflucht, mein Retter, der mich von Gewalttat befreit. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und wurde von meinen Feinden errettet. Das zu erfahren, das löst Freude aus. Das zu erfahren, das zeigt, auf wen David sein Vertrauen gesetzt hat. Der Herr war sein Fels. Und wo ein Leben auf das Fundament eines Felsen gebaut ist, da steht ein Leben. Da fällt es nicht einfach um, da wird nicht der Sand unter den Füßen einem weggespült oder sagt sonst etwas ab, sondern ein Fels, der trägt, der ist stabil, der ist fest. Und wahrscheinlich hat Luther dieses Lied, ein feste Burg ist unser Gott von hier aus, vielleicht sogar abgeleitet, ich weiß es nicht. Vers 18 bis 20 lesen wir weiter, wie David den Herrn lobt. Er rettete mich von meinem mächtigen Feind, von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Sie hatten mich überfallen zur Zeit meines Unglücks. Aber der Herr wurde mir zur Stütze. Er führte mich auch heraus in die Weite. Er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Man könnte den ganzen Psalm lesen. Ich greife nur ein paar Verse raus. Ich habe mir überlegt, ob ich das machen soll, diesen ganzen Psalm zu lesen, weil der richtig eigentlich spannend ist. Aber dieses ganze Kapitel zu lesen, Entschuldigung. Aber einfach nur ein paar Verse rausgegriffen. David hat sich in jeder Situation auf den Herrn verlassen. Er hat gewusst, der Herr ist seine Stärke. Er ist mächtiger wie jeder Feind, der ihm begegnen würde. Sie hatten mich überfallen zur Zeit meines Unglücks. Da, wo es mir schlecht geht, da ist der Feind gekommen und hat versucht, mich auch noch weiter runterzureißen, hat versucht, mich abzuschießen und mein Land zu erobern, mich wegzuführen. Und dann sagt er aber der Herr wurde mir zur Stütze. Er führte mich heraus und in die Weite. Er befreite mich. Er hat mir Raum gegeben. Ich habe Weite bekommen. Ich habe Verstand bekommen, könnte man sagen. Vers 29 bis 37. Denn du, Herr, bist meine Leuchte. Der Herr macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über Mauern springen. Kennt ihr das Lied, mit meinem Gott kann ich Welle zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen? Nichts hält stand, wenn Gott mit uns ist. Und David macht diese Erfahrung in seinem Leben. Und was passiert, wenn du so eine Erfahrung machst, wenn du diese Erfahrungen machst und siehst, wie der Herr mit dir ist, wer dich beschützt, wie er dein Fels ist, dein Fundament ist und wie du über dich hinauswachsen kannst, über Mauern springen kannst, durch Wälle preschen kannst. du bekommst Freude, die Freude in Christus. Es ist aber noch nicht fertig. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn und wer ist ein Fels aus unserem Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf Höhen, auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände kämpfen und meine Arme den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Herablassung macht mich groß. Du machst mir Raum zum Gehen und meine Knöchel wanken nicht. Davids Blick, Davids kämpferisches Geschick, alles ist auf den Herrn gerichtet, alles ist vom Herrn empfangen. Ohne den Herrn kann er, will er nichts tun. Vers 47 bis Rest. Der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels und der Gott, der Fels meines Heils, sei hoch erhoben. Der Gott, der mir Rache verlieh und mir die Völker unterwarf, der mich meinen Feinden entkommen ließ, du hast mich erhöht über meine Widersacher, du hast mich errettet von dem Mann, der Gewalttat. Und jetzt kommt der Vers, den Paulus im Römerbrief zitiert, der Vers 50, darum, weil das alles geschehen ist, weil du das alles getan hast, weil du mein Fels bist, weil du mein Heil bist, weil du meine Rettung bist, weil du mir hilfst, über Mauern zu springen, durch Wälle zu gehen, weil du meine Feinde vor mir besiegt hast und vertrieben hast, weil du mein Herr bist, weil du mein Heil bist. Darum will ich dich, o Herr, loben unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Dich, der seinem König große Siege verliehen hat und Gnade erweist seinem Gesalbten David und seinem Samen bis in Ewigkeit. Hier nimmt David schon Bezug auf seinen Samen, auf Jesus Christus, auf den Gesalbten, der kommen wird. Da nimmt er schon Bezug und begreift, was er für eine große Gnade erleben darf, dass er ein Vorfahre dieses Samens ist, dass er mit in diese Linie Jesu Christi, des Messias, aufgenommen wird. Was für eine gewaltige Tatsache. Und David erkennt sie und David lobt Gott. Er lobt Gott über dessen Erbarmen. Er ist sich dessen bewusst, dass er, David, ohne Gott nichts ist. Der kleine Schafhirte, der kleine Hirtenjunge. Das war er. Und Gott hat ihn weggeholt von den Schafen. Gott hat ihn groß gemacht und hat ihm Ehre gegeben quasi, hat ihm geholfen, Siege zu erringen über jegliches Maß hinaus. David versteht, dass diese Rettung, all das, was er erlebt hat, dass das Gottes Erbarmen ist und nichts anderes. Es ist Gott, der ihm beisteht. Es ist nicht seine Gerechtigkeit, es ist nicht seine Reinheit, es ist nicht sein Wunsch, die Gebote zu halten. Das alles, ja, das gehört dazu. Aber die Ursache, warum er Gott lobt, warum er dem Namen des Herrn Lob singen will, ist, weil er alles von Gott empfangen hat, weil er alles von Gott empfangen hat. David, er hat Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott und Gott ist mit ihm. Und so kann er dieses Lied mit diesem Lob Gottes, das wir gerade gelesen haben, schließen. Und alle sollen es hören, dass David ein Sohn des lebendigen Gottes ist, den Heiden zum Zeugnis, den Völkern drumherum zum Zeugnis. Unser Gott, der Gott Davids, ist ein starker Gott, ist ein mächtiger Gott, vermag Siege zu schenken, wo es menschlich gar nicht möglich wäre. Und wenn ich nur an die Philister denke, wie oft haben sie sich gefürchtet vor dem Gott Davids, vor dem Gott der Israeliten, und wie wenig haben sie sich gebeugt vor diesem mächtigen Gott. Wie wenig. Die erste Freude von diesen drei Freuden, die Freude an der Barmherzigkeit Gottes, die Freude an dem Gott, der persönlich wird, der in dein Leben hineinsprechen will, der dir die Kraft verleihen will, über Mauern zu springen, der Ja, jetzt hätte ich fast gesagt, der dir die Kraft verleihen will, Berge zu versetzen, aber das gehört ein Dienstagabend, das gehört gar nicht hierher. Der dir hilft in deinen Kämpfen und deinen Nöten. Und David, lerne von David, er hat sein Vertrauen auf den Herrn gesetzt, nicht auf seine eigene Kraft. Und wie oft fangen wir zuerst an, in uns selber das Vertrauen zu suchen, die Stärke zu suchen. Wie oft sind wir gar nicht bereit zu kapitulieren und endlich mal Gott Gott sein zu lassen und ihn das tun zu lassen, was er will, und ja, Herr, zu sagen und ihm nachzufolgen in der Form, wie er will. Die erste Freude, die Barmherzigkeit an dem persönlichen, an dem Erbarmen des persönlichen Gottes. Die zweite Freude, gehen wir wieder zurück zum Römerbrief, Kapitel 15, Vers 10. Da heißt es, und wiederum, das Paulus schreibt es so ganz übergangslos, eine Freude, ein Lobvers nach dem anderen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und das ist der zweite Grund der Freude, seine Taten mit seinem Volk nachzuvollziehen, darüber nachzudenken. Mose hat es niedergeschrieben in dem Lied des Mose. Das wird hier auch wieder zitiert. Im 5. Buch Mose, Kapitel 32, der Vers 43. Also muss ich nochmal umschlagen. Da heißt es, jubelt ihr Heiden seinem Volk zu oder mit seinem Volk, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und seinen Feinden vergelten, aber für sein Land und sein Volk wird er Versöhnung schaffen. Man muss das ein bisschen im Zusammenhang sehen und dann versteht man, dass Mose hier den Herrn lobt über alles. Dass er Gott lobt für alle Taten, die er mit Israel, mit seinem auserwählten Volk begangen hat. Wie er Jakob geliebt hat, das Los seines Erbteils ihm ausgeteilt hat. Wie er mit ihnen durch die Wüste gegangen ist. Wie er sie bewahrt hat, wie er sie geführt hat. Und wie sie, und das wird auch nicht verschwiegen, wie sie aber auch immer wieder rebellisch waren, ungehorsam waren gegen Gott. Und Gott auch immer wieder, menschlich gesprochen, verzweifelt war an diesem Volk. Stellvertretend Vers 28 im 5. Buch Mose, Kapitel 32, denn sie sind ein Volk, an dem aller Rat verloren ist und das keine Einsicht besitzt. Das sind lobende Worte über sein Volk, oder? Da schlägt ihm fast den Boden aus. So redet Gott, so schätzt Gott dieses Volk ein. Wenn sie weise wären, so würden sie das beherzigen. Sie würden an ihr Ende denken. Und dann wieder diese wunderbaren Tatsachen. Was war geschehen? Wie könnte einer von ihnen 1000 jagen im Kampf, ja, 1000 in die Flucht schlagen. Wie könnten zwei von ihnen 10.000 in die Flucht schlagen? Wenn wir das Verhältnis uns mal vorstellen, da wird es mir schwarz vor Augen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ein Mann, zwei Mann gegen eine ganze Armee, 10.000 Leute. Und sie schlagen sie in die Flucht. Das alles hat Gott geschenkt. Das alles hat Gott getan. Aber sie haben an ihm untreu begangen. Sie sind immer wieder andere Wege gegangen. Und Gott, er ist der Treue. Er ist der Treue. Er hat ihnen bis zum Ende die Treue gehalten. Und deshalb sollen wir als Heiden seinem Volk zujubeln. Auch da, wo sie gezüchtigt wurden von Gott, auch da, wo sie in den Tod geführt wurden von Gott, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und seinen Feinden vergelten. Aber für sein Land und sein Volk wird er Sühnung schaffen. Gott sorgt dafür, dass der, der seinen Augapfel angetastet hat, dass diese Tat gesühnt wird. Gott hat sie berufen, er hat sie erwählt, er hat sie umgeben, er hat auf sie Acht gehabt. Er hat sie geleitet, er hat sie versorgt. Und trotzdem haben sie ihn abgelehnt, haben ihn verworfen, haben Gott zur Eifersucht gereizt und ihn erzürnt regelrecht. Trotzdem ist Gott der Treue geblieben. Ab Vers 39 möchte ich die Verse bis zum Ende nochmal lesen. Seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's. Ich bin, der, wie er sich Mose vorgestellt hat. Ich bin der, wie sich Jesus im Garten Gethsemane den Knechten der Hohepriester gezeigt hat, als sie ihn festnehmen wollten, hat er sich vorgestellt, ich bin's. Und was ist passiert? Sie sind alle rückwärts zu Boden gefallen. Der ich bin, der tötet, der lebendig macht. Ich zerschlage, ich heile. Niemand kann aus meiner Hand retten, denn ich hebe meine Hand zum Himmel empor und sage, so wahr ich lebe. Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, so will ich meine Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an denen, die mich hassen. Ich will meine Pfeile mit Blut berauschen und mein Schwert soll Fleisch fressen, mit dem Blut der Erschlagenen und Gefangenen vom Haupt der Fürsten des Feindes. Jubelt, ihr Heiden, seinem Volk zu oder mit seinem Volk. Er wird das Blut seiner Knechte rächen und seinen Feinde vergelten, aber für sein Land und sein Volk wird er Sühnung schaffen. Sühnung, sie kommt von dem Herrn. Jesaja 42, Vers 10 ergänzt hier, gehört auch noch mit dazu. Jesaja 42, Vers 10 singt dem Herrn ein neues Lied, besingt seinen Ruhm vom Ende der Erde, die er das Meer befahrt und alles, was es bewohnt. Ihr Inseln und ihre Bewohner, die Steppe mit ihren Städten soll ihre Stimme erheben, die Dörfer, in denen Kedar wohnt, die Bewohner von Sela sollen frohlocken und von den hohen Bergen herabjauchzen. Sie sollen dem Herrn die Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln verkündigen. Das Wort Gottes, es soll überall verkündigt werden, Gottes Lob, es soll die Erde füllen. Die zweite Freude, die Freude mit dem Volk Gottes, mit dem Heil, das aus Israel, aus dem Volk Gottes kommt. Und dann die dritte Freude. Wie dem Römerbrief, da habe ich es fallen lassen hier. Vers 11, und wiederum lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Es ist ein Zitat aus Psalm 117. Kennt jemand den Psalm 117 zufällig auswendig? Psalm 117 hat die Eigenschaft, dass er nur zwei Verse hat. Der kürzeste Psalm ist, und die Schlachterversion hier, die ich hier habe, die ist mir nicht ganz so geläufig. Ich habe mehr die Luther-Version vor Augen. Preise den Herrn, denn er ist gut. Lobt den Herrn, so schreibt Schlachter, lobt den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker. Und dann der zweite Vers, Begründung dafür, denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Das ist die dritte Freude. Die Freude, eigentlich die Freude über die Zukunft. Jetzt die Freude über die Gnade, aber die Freude, die in die Zukunft hineinreicht. Die Freude über Gottes Handeln. Seine Gnade ist mächtig über uns und sie währt ewig. Das heißt, das ist das, was kommt. Und das ist auch das, was wir in den folgenden Versen lesen. Ich habe das nochmal als Unterpunkt gemacht, überströmende Hoffnung als vierten Punkt, der im Prinzip den dritten Punkt eigentlich ergänzt. Da lesen wir wiederum, spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Wurzel Isais, der Herrscher über die Heiden, der, der die Hoffnung der Heiden ist, wer ist das? Von wem redet Paulus hier? Wahrscheinlich ist es jedem klar. Trotzdem wollen wir es kurz bestätigen. Einmal in Offenbarung 22, Vers 16 sagt Jesus über sich: Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Das ist Jesus Christus, von dem wir hier erfahren, dass er eigentlich unsere Hoffnung ist. Und Paulus schreibt an Timotheus im ersten Brief in Kapitel 1, als er sich vorstellt, schreibt er Paulus, der Apostel Jesus Christus, und dann Apostel von durch Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Und da sehen wir, dass unsere Hoffnung eben keine unerfüllte Erwartung ist, die ungewiss ist in der Erfüllung, sondern dass unsere Hoffnung, die Hoffnung eines Christen, eben eine im Moment tatsächlich unerfüllte Erwartung ist, hoffentlich eine Erwartung ist, aber eine Erwartung, deren wir gewiss sein dürfen, dass sie erfüllt wird. Und so schreibt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 19, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, wenn wir nur in diesem Leben auf seine Gnade vertrauen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Es geht nicht nur um dieses Leben. Unsere Hoffnung, unser Ziel muss außerhalb von diesem Leben liegen, ist viel, viel weitreichender als nur dieses begrenzte Leben. Als Paulus vor König Agrippa steht, in Apostelgeschichte 26, lesen wir das, da gibt er ihm Zeugnis, gibt er ihm Rechenschaft und er redet von der Hoffnung zu ihm. Und dann geht es darum, dass eben der Herr Tote auferweckt. Und so sagt Paulus, Apostelgeschichte 26, Vers 6, jetzt stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung, auf die Verheißung, die von Gott an die Väter ergangen ist, zu welcher unsere 12 Stämme durch Tag und Nacht anhaltenden Gottesdienst zu gelangen hoffen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, König Agrippa, von den Juden angeklagt. Warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Das ist unsere Hoffnung, dass Gott Jesus Christus auferweckt hat. Und das ist nicht mehr, für den, der an Jesus Christus glaubt, ist das nicht mehr eine Hoffnung, von der er nicht weiß, ob sie eines Tages erfüllt werden wird, sondern der Jesus Christus kennt und in sein Leben aufgenommen hat, den Gott zu sich gezogen hat und zu seinem Kind gemacht hat, der ist ein Kind Gottes und er hat die Gewissheit, dass diese Hoffnung sich wirklich erfüllen wird, dass auch er von den Toten auferstehen wird. Und von dem hat Paulus hier Zeugnis gegeben. Und Titus 2, Vers 11 bis 14, ihr merkt, wir schlagen hier einige Bibelstellen auf. 2, Vers 11 bis 14, Titus 2, Vers 11 bis 14, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend, für alle Menschen, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Das ist unser Lebensinhalt. Warten auf die Hoffnung, warten auf die Erfüllung dieser Hoffnung. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wir erwarten eine glückselige Hoffnung. Wir leben nicht einfach unser Leben, purzeln und stolpern dadurch als, ja, wie sonst was, sondern wir erwarten, wir haben eine Hoffnung, auf die Erfüllung, auf deren Erfüllung wir warten und dessen wir uns gewiss sind, dass sie tatsächlich auch erfüllt werden. Dass sie tatsächlich auch erfüllt wird. Und in Kolosser 1, Vers 13 unter anderem lesen wir davon, woraus wir errettet worden sind. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir sind reingemacht, wir sind hineinversetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Wir sind noch nicht physisch dort. Wir sehen Jesus noch nicht von Angesicht zu Angesicht. Aber das ist unser Platz. Und das haben wir geistlich gesprochen schon. Das ist uns sicher. Das haben wir, darin leben wir. Wir leben in der Erlösung durch sein Blut. Wir leben in der Vergebung und aus der Vergebung von unseren Sünden. Und er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Wir müssen nicht mehr tun, was wir wollen. Das ist doch faszinierend. Wir müssen nicht mehr tun, was wir wollen. Wir dürfen das tun, was Christus will. Wir dürfen tun, was Christus will. Wenn wir jetzt so voller Hoffnung sein können, dann hilft es manchmal auch, einen Kontrast noch ein bisschen anzuschauen. Ohne Hoffnung zu sein, bedeutet hoffnungslos zu sein. Und da habe ich uns mitgebracht, Epheser 2, die Verse 11 und 12. Darum gedenkt daran, dass ihr einst Heiden im Fleisch wart, Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgschaft Israels und fremden Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das war unser Zustand vorher. Ihr wisst, Kapitel 2 im Epheserbrief, am Anfang die ersten paar Verse, die beschreiben es noch deutlicher, wie wir Knechte waren. Und ich lese euch gerade vor. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns. Und jetzt kommt wieder Gottes Erbarmen. Dieses Erbarmen, das doch in unserem Leben Freude auslösen muss, das uns Sicherheit schenken muss. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch Übertretungen und sind durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet worden. Und so weiter. Wir waren tot, wir waren Söhne, wir waren Kinder des Ungehorsams. Wir haben unser Leben in den Begierden unseres Fleisches und unseres Willens, unserer Gedanken getan. Und da müssen wir begreifen, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Unser Wille, unser Fleisch, wir sind komplett gefallen. Es ist nicht nur ein Teil gefallen. Es gibt keine Neutralität in unserem Leben, in deinem Denken. Du kannst nicht sagen, mein Denken ist neutral. Das geht nie, in keiner Situation. Du bist immer entweder Kind des Teufels oder Kind Gottes. Komplett. Es gibt keine teilweise. Es gibt keinen teilweisen Sündenfall. Der Sündenfall war ganz und gar. Und deshalb ist in dir und in mir wohnt nichts Gutes, so wie der Römerbrief in Kapitel 3 es uns vor Augen führt. Das ist Hoffnungslosigkeit. Das ist, nach dem Tod ist alles aus. Das ist ein Ende ohne Freude. Ein Ende ohne Hoffnung, ein Ende ohne Sinn, ein Ende ohne Ziel. Aber wir dürfen eben ein Ende haben mit Freude, ein Ende mit Ziel. Und so schreibt uns Paulus im Epheserbrief ab Vers 13, Kapitel 2. Jetzt aber, da macht er den Unterschied, da ist etwas passiert. Jetzt aber, vorher, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede. der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Gott hat etwas Neues gemacht. Der alte Bund ist vergangen, er hat einen neuen Bund aufgerichtet. Und er kam und verkündigte Frieden, euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Er hat diese Verbindung zwischen altem Bund, zwischen altem Testament sozusagen und neuem Bund und neuem Testament durch das Blut seines Sohnes gestiftet, geschaffen. Man kann es nennen und sehen, wie man es will. Aber in Jesu Blut liegt letztendlich unsere Hoffnung begründet. Wir haben gesehen, wir haben eine dreifache Freude, zum einen an seiner Barmherzigkeit in der persönlichen Begleitung und Führung. Wir haben gesehen, wir können uns freuen an den Taten, die er getan hat, an seinem Volk, weil die uns zurückschließen lassen, wer Gott ist, wie mächtig er ist, wie groß er ist. Und wir haben gesehen, die Freude, die in dem begründet ist, dass er uns errettet hat, in der Gnade seiner Errettung und die uns Hoffnung gibt. Und diese Hoffnung ist keine kleine Hoffnung, es ist keine begrenzte Hoffnung für heute, den Sonntag oder maximal bis morgen früh um 9.30 Uhr reichend oder so. Sie ist eine Hoffnung, die überströmend ist, die unbegrenzt ist, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Denn dort in der Ewigkeit ist unsere Hoffnung begründet. Dort wird unsere Hoffnung zur Realität. Da finden wir den, da begegnen wir dem, der unsere Hoffnung ist. Es ist nicht einfach nur ein sachliches Wort, sondern es beschreibt letztendlich eine Person, Jesus Christus, unsere Hoffnung, mit der wir leben und der wir nacheifern wollen. Amen.